Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Es ist eine Gnade, ein Geschenk, dass wir uns heute nochmal versammeln dürfen unter Gottes Wort. Und vorhin in der Gebetsstunde hat ein Bruder gebetet, wir sind am Ende der Gnadenzeit. Und wenn man so in die Welt hineinschaut, ist das wirklich so. Und deshalb ist es so schön, dass wir als erlöste Braut Jesu Christi uns heute versammeln dürfen mit am anschließend dem heiligen Abendmahl. Aber ich möchte, bevor wir den Gottesdienst beginnen, noch kurz ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute uns versammeln dürfen unter dein Wort. Dein Wort, wo Kraft hat, Felsen zu verschmettern. Dein Wort, wo Geist und Leben ist. Dein Wort, wo tröstet, wo verbindet. Dein Wort, wo heilt. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du ja an unserer Stelle auf diese Erde gekommen bist, um uns zu erlösen, zu befreien. Danke, Herr Jesus, dass du mir jetzt die nötigen Worte schenkst, damit die Worte, die ich predige, dich verherrlichen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir dir dafür. Amen. Wir haben vor mehr als 40 Tagen Karfreitag, Ostern gefeiert. Und dann haben wir letzten Donnerstag die Himmelfahrt Christi gefeiert. Und nächste Woche, so Gott will und wir leben, dürfen wir Pfingsten feiern. Und ich habe einer Mitarbeiterin von uns gefragt, vor Ostern, ob sie eigentlich weiß, was Karfreitag und Ostern bedeutet. Und sie wusste das nicht wirklich. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo unsere Leute da draußen eigentlich keine Ahnung haben, was dort geschah. Es sind Feiertage, da freut man sich, aber was wirklich das bedeutet, nicht große Ahnung. Und ja, das ist mir so tief zum Herzen gegangen, Karfreitag, und da wir heute uns auch zum Tisch des Herrn nahen dürfen, möchte ich nochmal Karfreitag, eine Karfreitagsbotschaft predigen. Und es ist eine Botschaft der Freude, eine Botschaft der Ermutigung. Weil das Herz des Apostel Petrus schlägt für seinen geliebten Herrn. In seinen Briefen ermutigt er die leidende, die zerstreute Gemeinde, die da draußen in der Welt sind. Er gibt Christen die Zuversicht, die lebendige Hoffnung auf diese zu schauen. Und wir lesen das im 1. Petrus 1, im ersten Kapitel von Vers 3. 1. Petrus 1, 1. Kapitel von Vers 3, sagt er hier: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ihr Lieben, das ist die Zukunft, die uns erwartet, die jedem gläubigen Gotteskind erwartet, eine lebendige Hoffnung. Und im Kapitel 2, Vers 22 bis 25, da wollen wir innehalten, stellt Petrus das Zentrum des Evangeliums auf den Leuchter. Unsere ganze Hoffnung ruht nämlich darin, was auf Golgatha geschah. Und so habe ich die Überschrift meiner heutigen Predigt gegeben: Jesus, der Gekreuzigte, unsere Errettung und Geborgenheit. Und ich möchte gern mit uns den Abschnitt lesen aus 1. Petrus 2, Vers 22 bis und mit 25. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne mit ein aufschlagen, darin lesen. 1. Petrus 2, Vers 22. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leibe getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Soweit Gottes Wort. In diesen vier Versen von 1. Petrus 2 finden wir drei wunderbare Tatsachen von unserem Herrn Jesus Christus, worüber wir nur staunen, dankend ihm anbeten können. Und kommen wir zu der ersten Tatsache: Jesu Leiden, unser Vorbild. Und das sehen wir in den Versen 22 und 23. Und so lesen wir im Vers 22, er hat keine Sünde getan. Also Jesus Christus war vollkommen. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund erfunden worden. Jesus kannte keine Sünde. Er tat niemals eine Sünde. Keine Sünde war in ihm, weil er nämlich ganz Gott war und zugleich ganz Mensch wurde. Und das lesen wir in Philipper 2, Vers 6 und folgende, wo Apostel Paulus schreibt, der, also Jesus Christus, der in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also Jesus Christus war völlig deckungsgleich mit Gott, dem Vater. Auf Griechisch ist das Wort Isos, völlig deckungsgleich. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. Also Jesus entschied sich willentlich, die Vorrechte, auf alle seine Vorrechte zu verzichten, auf das unabhängigen Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften, indem er ganz Mensch wurde. Was für eine Gnade, wenn wir das so überlegen, können wir das fassen? Wir können das nicht wirklich fassen, aber wir dürfen ihn einfach danken, loben und preisen. Jesus kam vom Himmel auf diese Erde. Er verließ die Herrlichkeit, ja, seines Vaters und kam auf diese dunkle, fluchbeladene Erde, um an unsere Stelle diesen Weg auf sich zu nehmen, um uns zu leiden und schlussendlich zu sterben. Und wir lesen dann im Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Es macht mich immer wieder still und andächtig und voller Demut, wenn man diese Kreuzigungsgeschichte liest, was Jesus für uns getan hat, diesen Leidensweg, der er uns gegangen ist. Jesus schwieg vor Herodes, der Hohepriester. Er schwieg vor Pilatus. Und der Prophet Jesaja schreibt im Kapitel 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt von seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Warum hat das Jesus Christus gemacht? Warum schwieg der gerechte Richter von diesem menschlichen ungerechten Gericht? Warum schwieg er von den Anklägern? Warum schwieg er von dem Volk, der eine Woche zuvor ihm zugejubelt hat, Hosianna, und eine Woche später kreuzige ihn? Weil der Gerechte für die Ungerechten ans Kreuz gehen wollte. Deshalb schwieg er, wegen mir und dir. Und wenn jemand hatte sagen können, das ist nicht fair, wie man mich behandelt, so war es Jesus Christus. Er allein hätte das sagen können. Und ist es nicht so, dass wir die größten Waffen hinausnehmen, um uns zu verteidigen, um zurückzuschlagen, wenn etwas an uns ankommt? Jesu Leiden waren körperlich. Die Geißelung, wenn man denkt, all die Geißelungen, alle Schläge, die er bekam. Blut war überall. Die römischen Legionäre, das waren Kampfmaschinen, erprobte Soldaten. Und bei der Geißelung überlebten meistens die Schwerverbrechen diese Behandlung nicht. Die Geißelung, wenn man denkt, ja, es war eine blutige Sache. Es war ein Stab mit Lederriemen und dort befestigte man noch Metallplaketten. Jesus wurde zerschlagen für uns. Die Dornenkrone, die man auf sein Haupt legte, die Faustschläge, die Bespuckungen, um nur einige zu nennen. Wenn man in einer katholischen Kirche zu Besuch geht, im Wallis oder wo auch immer, sieht man Jesus Christus hangen am Kreuz mit so zwei, drei Striemen. Aber das ist nicht dieser Jesus, das man vorstellt dort am Kreuz. Denn der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 52, Vers 14, gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt, mehr als die der Menschenkinder. Er war entstellt. Für mich, für dich. Seine Leiden waren emotional. Und das lesen wir in Matthäus Evangelium Kapitel 26. Vers 56, das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihr alle Jünger und flohen. Kurz zuvor sagt Jesus in Matthäus 26, Vers 31, ihr werdet diese Nacht alle Anstoß sein gegenüber mir. Und was sagt Simon Petrus? In Matthäus 26, Vers 33, wenn auch alle Anstoß nehmen, so werde ich doch, ich niemals Anstoß nehmen an dir. Und Jesus sagt ihm im Vers 34, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und zwei Verse weiter spricht wieder Petrus zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Dann haben alle kläglich versagt. Das ist die Natur des Menschen. Mit eigener Kraft werden wir niemals etwas erreichen. Niemals, um geistlich zu leben. Denn das ist ein geistlicher Kampf, es ist nicht ein fleischlicher Kampf. Jesus hat später Petrus wiederhergestellt. Ja, wir lesen das in Johannes 21. Und er wurde zu einem großen Pastor, zu einem Menschenfischer, dieser Petrus. Aber Jesu Leiden waren geistlich und ich glaube, das ist das Schlimmste, das man sich vorstellen kann. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus hing am Kreuz und er wurde zur Sünde gemacht. Ja, warum musste Jesus so schwer leiden? Das Prinzip des Sterben für Unschuldige, für Schuldige wurde nach dem Sündenfall im Garten Eden festgelegt. Nachdem Adam und Eva sich versündigt haben, erhielten sie Gewänder aus tierischen Haut, um ihre Scham zu bedecken. 1. Mose 3, Vers 21. Und so wurde im Garten Eden erstmals Blut vergossen. Und später wurde dieses Prinzip im mosaischen Gesetz festgelegt. Und das lesen wir in 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seele. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Und dann lesen wir später im Neuen Testament in Hebräer 9, Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und deswegen musste Jesus diesen Leidensweg gehen. Ja, er trug die ganze Sünde, Last der Welt auf sich, auch meine und deine Sünden. Frage an dich, hast du ihm heute schon gedankt, dass Christus diesen Weg für dich auf sich genommen hat? Hast du ihm schon gedankt für seine Erlösung, dass er vollbracht hat am Kreuz? Und kommen wir zur zweiten Tatsache, Jesu Kreuzigung, unsere Errettung, Vers 24. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich aus der Schlachter-Übersetzung gelesen. Und dieser Vers 24, in diesem Vers habe ich das Heil gefunden. Jesus hat mir diesen Vers gezeigt und ich wusste, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Und ich hatte diesen Vers bekommen mit der Luther-Übersetzung. Und die ist irgendwie so kantig, die ist so knackig. Und ich möchte diesen Vers mit der Luther-Übersetzung nehmen. Die unsere Sünden, also Vers 24, selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und hier in diesem kurzen Vers möchten wir uns ein bisschen innehalten. Zuerst merkt man, es kommen zwei Wörter begegnet uns. Und das ist das Wort Sünde. Und wenn etwas zweimal vorkommt in so einem kurzen Vers, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, innehalten. Was bedeutet eigentlich Sünde? Wenn man auch draußen fragt, was bedeutet Sünde, ich glaube, viele würden sagen, keine Ahnung, was das ist. In unsere aufgeklärte Gesellschaft gibt es das Wort nicht mehr. Sünde aber ist eine Zielverfehlung. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Sünde ist alles, was in unserem Leben Gott nicht verherrlicht. Es verherrlicht Gott nicht, wenn wir sündigen. Ja, aber Florian, wir sind heute im 21. Jahrhundert. Das kann man ja nicht mehr so sehen. Ja, wir müssen ein bisschen modern sein. Ich habe jemand gehört, der sagt, ja, ich habe ein bisschen Freestyling gemacht. Ich habe ein bisschen gemuggelt. Absolut kein Problem. Ich habe ein Krämpfli gedreht. Versteht ihr das? Alles zum Unehre Gottes. Wir sind uns aber nicht bewusst, wie schrecklich Sünde ist und was für Folge Sünde mit sich bringt. Wir erleben das immer wieder in der Seelsorge. Sünde verblendet, Sünde macht blind. Auch wir Christen, wenn wir Sünde zulassen in unserem Leben, werden wir erblindet. Es trübt die Gegenwart Gottes und wir können nicht mehr in der reinen Beziehung sein zu unserem himmlischen Gott, wenn Sünde in meinem Leben und deinem Leben ist. Weiter heißt es da im Vers 24, den Sünden abgestorben. Wir sind in der Sünde nicht mehr schuldig, denn Jesus hat für die Sünde bezahlt. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Mein alter Mensch wurde am Kreuz getötet. Das lesen wir in Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir gestorben sind der Sünde, sind wir freigesprochen. Das ist Evangelium. Das ist die Siegesbotschaft des lebendigen Gottes. Wir sind der Sünde nicht mehr schuldig. Das Evangelium ist nicht nur die Geschichte von Jesus Christus und von ihm als Gekreuzigter. Es ist auch die Geschichte meiner und deiner eigenen Kreuzigung. Wenn mein Fleisch eine verbotene Sache begehrt, muss ich sterben. Wenn ich aufgerufen werde, etwas zu tun, was ich nicht tun will, muss ich sterben. Wenn ich mich lieber um mich selbst drehen möchte, statt anderen zu dienen, muss ich sterben. Wenn ich mich von der Verlockung dieser Welt umgarnen lasse, muss ich sterben. Ja, und liebe Gemeinde, Leiden und Sterben entspricht nicht unserer Natur. Das tut weh. Aber der Apostel Petrus sagt, ein Vers vorher, im 1. Petrus 2, Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgt. Wir sind berufen, als Volk Gottes lieber zu leiden, zu seiner Herrlichkeit hin. Dann geht es weiter im Vers 24. Wir leben der Gerechtigkeit. Gottes Kinder sind gerecht vor Gott. Wir sind nicht nur der Sünden abgestorben, wir dürfen gerecht sein vor Gott. Christi trug die Strafe für Gläubige und leistet somit einem heiligen Gott völlig Genüge. Christi Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist Christi Gerechtigkeit. Es geht nicht um unsere Werke. Es geht nicht, dass wir da gut stehen und uns kasteien müssen. Das ist wertlos. Es gilt Christi Schmuck und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und lieber Hans, du hast diesen Vers, den wunderbaren Vers zitiert als Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil ich gerechtfertigt worden bist, hast du Frieden mit Gott. Du bist im völligen Einklang mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater im Himmel. Und dann heißt es am Schluss in Vers 24, durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
Durch die Striemen Christi, die er am Kreuz erlitt, werden die Gläubigen geistlich von der tödlichen Krankheit der Sünde geheilt. Und es gibt viele Irrlehrer, ich sage denen so, die sagen, du musst nur ganz gut glauben, so würdest du nicht krank sein. Ich sage diesen Leuten, da haben sie die Kreuzigung Jesu nicht gelesen. Es geht nicht um gebrechliche Gesundheit, also um körperliche Gesundheit, sondern um die Lösung, die Sünde, die muss gelöst werden, geheilt, gerettet, befreit zu sein. Die körperliche Heilung aber für uns Gläubige erfolgt bei der Verherrlichung, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Und das wird herrlich sein, das lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4. Ja, Jesus hat am Kreuz aufgerufen, es ist vollbracht. Du bist frei, ich bin frei. Glaubst du an das Wunder, wo Jesus vollbracht hat am Kreuz? Es hatte ein Mann eine lange Zuchthausstrafe abzusetzen. Dann hat er ein Gesuch beim Minister eingereicht, um den Rest seiner Strafe zu erlassen. Der Minister schrieb zurück, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Und dieses Gesuch kam bis zum König, das war in Italien, König Umberto. Dieser ließ das Gesuch aufmerksam durch, griff zur Feder und verschob in der Anmerkung des Ministers das Komma um ein Wort nach vorne. Und so lautete der Satz, Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und er gab dann der Siegel, Gesuch genehmigt, du bist frei. Und ihr liebe Geschwister, das stellt mich persönlich in tiefe Demut, in Anbetung, in Dankbarkeit. Wir sind frei. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Und Jesus ist aber nicht nur im Tod geblieben. Nein, er ist auferstanden. Welche Gnade! Und so kommen wir zur letzten wunderbaren Tatsache. Jesu Fürsorge, unsere Geborgenheit. Das lesen wir in Vers 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seele. Durch die Auferstehung Jesu Christi haben wir eine neue Identität bekommen. Christus lebt in dir, Christus lebt in uns. Und Petrus zeigt uns hier, woher wir kommen und welche Stellung wir in Jesus Christus haben. Ja, vor unserer Bekehrung waren wir wie ein entlaufenes Schaf. Wegen unserer Sünden hatten wir absolut keine Orientierung, weit weg von Ort der Sicherheit und unfähig, uns zu retten, uns zu helfen. Da kam Jesus, der gute Hirte, und gab uns eine neue Natur. Er macht uns ganz neu. Und das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17. Darum, es ist ganz ein bekannter Vers, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist fast alles neu geworden. Ihr habt gut aufgepasst. Wollen wir diesen Vers zusammen aufsagen? 1, 2. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Neues ist geworden. Und da schreibt er, nun haben wir uns bekehrt, im Vers 25, zu den Hirten und Hüter unseren Seelen. Was bedeutet so Bekehrung? Das ist auch wieder so ein Wort. Ich weiß, ihr wisst es alle. Aber es ist immer wieder gut, sich daran zu erinnern. Was heißt das, Bekehrung? Das ist eine Kehrtwende um 180 Grad im Leben eines Menschen. Wenn sich ein Mensch bekehrt, wendet er sein ganzes Leben von der Sünde ab und wendet ihn sich zu Christus, den ihr errettet. Er wendet sich vom Götzendienst zum Gottesdienst, von der Selbstgerechtigkeit zu Christi-Gerechtigkeit, von der eigenen Herrschaft zu Gottes Herrschaft. Schafe haben einen bemerkenswerten Instinkt. Sie erkennen die Stimme ihres Hirtens. Sie wissen, welcher Hirt der richtige ist. Und ich kann euch sagen, nicht vor allzu langer Zeit waren wir an einem Ort und da waren so Schafe, es regnete und die haben wir so angeguckt und da kam ich ganz nach vorne, immer näher zu diesen Schafe und sprach sie an und sagte zu ihnen, Halla, Halla, Halla. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie sind alle fortgerannt. Ja, ich war nicht für sie der gute Hirt. Aber auch in deinem, meinem Leben folgen wir dem guten Hirt seine Stimme? Hören wir sie, wenn er sagt, Halla, Halla, Halla? Das ist eine Frage. Es lohnt sich von Herzen, Jesus nachzufolgen, denn er hat sein Leben für uns gelassen. Er sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Sie folgen der Stimme ihres Hirten nach. Der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. Und das hat unser Jesus Christus für uns getan. Ja, zum Schluss, zu dieser heutigen Botschaft, möchte ich dich ganz fest ermutigen. Deinen Blick auf Jesus Christus auszurichten. Deinen Blick auf den auszurichten, der der Anfänger und der Vollender ist deines Glaubens. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand. Dein Leben, er will dich führen, er will dich leiten. Er hat an deiner Stelle nämlich gelitten und er kennt deine tiefste, innerste Not. Vielleicht bist du heute da. Du hast etwas, du trägst auf dem Herzen. Und du sagst dir, das kann niemals jemand vernehmen. Und du trägst sie. Und ich möchte dich ermutigen, komm zu Jesus mit deiner Not, mit deiner Last. Vielleicht lebst du in einer Sünde und du fällst immer wieder in diese Sünde hinein. Auch da möchte ich dich ermutigen, come to him, komm zu Jesus Christus. Er hat dich so lieb, er hat dich so gern und deswegen hat er sein Leben am Kreuz gelassen für dich. Und ich möchte dich ermutigen in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus, standhaft zu sein. Und auch heute wieder, wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, ganz neu wieder, ganz neu, Jesus in dein Leben einzuladen, sagen, Herr Jesus, verändere du mein Herz, dass ich dich schöner, besser, tiefer sehen kann, damit du mich leiten kannst, wohin du möchtest. Ich bin dein Kind. Und liebe Gemeinde, das Schönste steht vor uns und das haben wir gelesen im 1. Petrus 1, Vers 3. Das Schönste steht vor uns. Es ist nicht der Göpfinal, es ist nicht der Ukraine-Krieg, es ist nicht das Thema um Israel. Das Schönste steht vor uns, nämlich, darf ich das nochmal lesen mit uns? Gelobt sei Gott und Vater unseren Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ich freue mich, Jesus zu sehen. Freust du dich auch, Jesus zu sehen? Erwartest du Jesus jeden Moment? Er kann jeden Moment kommen. Er kann heute kommen, er kann morgen kommen. Er kann vielleicht, kommt er in 50 Jahren, wir wissen es nicht. Aber freust du dich, dass Jesus heute wiederkommt? Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Ja, so möchte ich noch das Sagen vom Herrn bitten, aufstehen, auf dazu, wenn es möglich ist. Herr Jesus Christus, ganz herzlich tun wir dir danken, noch einmal für den Gnadenmoment, den du uns geschenkt hast, dass wir dürfen daran erinnert werden, was du für uns hast. Herr Jesus, danke dir, dass du die Worte in unser Herz willst aufbewahren, dass wir sie dürfen umsetzen in der kommenden Zeit. Und ja, so möchte ich auch dir sagen, mitteilen, wo geschrieben ist in Hebräer 13, Vers 21. Er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.